Ein herzliches Willkommen zur 59. Folge von Update Klima und Energie, die 20. Episode der zweiten Staffel. Und tatsächlich wird diese Folge auch aufgenommen, ziemlich genau am dritten Jahrestag der ersten Staffel, der ersten Episode. Also gibt es auch einen kleinen Geburtstag zu feiern. 3 Jahre Podcast Update Klima und Energie. Und da freue ich mich natürlich besonders, heute einen sehr wichtigen, sehr kompetenten Gast wieder begrüßen zu dürfen. Heute geht es um das Thema, wie wir die Energiewende gerecht und damit auch partizipativ gestalten können. Und da freue ich mich sehr, Dr. Matthias Mirsch begrüßen zu dürfen. Lieber Matthias, herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank und ich freue mich, das mit dir an diesem besonderen Tag dann machen zu können, Stefan.
Ja, ich glaube, eine sehr gute Gelegenheit. Ja, lieber Matthias, wir kennen uns ja nun auch schon ein paar Jahre. Du bist jetzt seit vielen, vielen Jahren im Bundestag, mittlerweile stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion für die Bereiche, um die es auch bei dem Podcast geht, also Klima und auch Energiewende zuständig. Aber magst du dich selbst erst ein bisschen vorstellen? Wie bist du dazu gekommen? Du bist ja, manche sagen das ja so ein bisschen fast werden Fachpolitiker auch. Ich finde das sehr gut, weil du dich sehr gut auskennst mit den Themen, für die du zuständig bist. Aber vielleicht magst du kurz dich selbst vorstellen.
Ja, Matthias Miersch ist mein Name. Ich bin 55 Jahre alt, komme aus Laatzen in der Region Hannover, bin dort zur Schule gegangen, habe dann mein Abi gemacht 1988 und habe Jura studiert, bin als Anwalt auch dann 1997 zugelassen worden und habe zwei Schwerpunktthemen gehabt, nämlich einmal bin ich Fachanwalt für Strafrecht und zum anderen habe ich dann, da bin ich ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind zugekommen, mich mit dem Recht an Pflanzensorten auseinandergesetzt. Der Kampf um die Kartoffelsorte Linder, den einige vielleicht noch kennen, eine sehr bekannte Kartoffelsorte, das war eine der größten Fälle für mich, weil man auch an diesem Fall sehr deutlich machen kann, dass es eigentlich um Macht geht. Wer hat den Zugriff auf unsere Ernährung? Und ich sage immer wieder, es gibt drei Elemente, die zentral sind, nämlich Wasser, Energie und Ernährung, die alle auch stark umkämpft sind von Interessen. Und ich habe dann Landwirte in Gorleben vertreten gegen das atomare Endlager. Und da bin ich dann auch sehr schnell zur Energiepolitik und zum Inhalt gekommen. Habe sehr schnell die Risiken der Atomkraft und gerade die der Endlagerung auch erfahren, sodass ich mich dann auch immer schon klimapolitisch und energiepolitisch engagiert habe. Ich bin dann 1991 in den Rat der Stadt Laatzen gewählt worden als ehrenamtliches Ratsmitglied. Wir waren eine der ersten Städte, die im Klimaschutzbündnis Europäischer Städte beigetreten sind. Auch dort habe ich über die Kommunalpolitik dann gewirkt. Und da war das Thema Klimaschutz durchaus auch schon auf der Agenda. Und 2005 bin ich dann das erste Mal in den Deutschen Bundestag eingezogen und in den Umweltausschuss, in den Rechtsausschuss gewählt worden. Und dann habe ich mich sukzessive ein bisschen hochgekämpft, wenn man das so sagen darf, bin dann umweltpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion geworden und dann schließlich stellvertretender Fraktionsvorsitzender, aber auch eben für die Bereiche Energie, Klima und Landwirtschaft und Umwelt, sodass wir auch teilweise natürlich Interessenskonflikte durchaus auch in diesen Arbeitsgruppen spüren und auflösen müssen.
Das ist ja sehr spannend. Also du hast dich mit der Thematik, die Machtfragen, die es da geht, sehr von verschiedenen Seiten schon damit beschäftigt. Nun geht es ja heute vor allem um die Energiewende und das ist ja ganz klar, das ist ein großer Teil unserer Wirtschaft. Da geht es um Verteilungsfragen, damit auch um Machtfragen. Ist ja sicherlich einer der wichtigsten Bereiche, wenn es um Klimaschutz geht. Du bist du sozusagen, wenn ich das mal so sagen darf, im Maschinenraum der Energiewende. Ihr seid jetzt gerade auch, hast du mir auch gerade im Vorgespräch gesagt, dabei mit der Koalition bestimmte Beschlüsse dazu verhandeln. Was sind im Moment die Themen bei euch in Berlin? Was wird da im Bundestag, worum geht es vor allem?
Ja, wir gehen natürlich an ganz unterschiedlichen Ebenen im Moment an das Thema ran. Man muss auch immer wieder sagen, ich habe ja jetzt die vielen Jahre in der Großen Koalition erlebt. Das war sehr, sehr zäh, vor allen Dingen, wenn es um den Ausbau der erneuerbaren Energien ging. Ich glaube nach wie vor, dass die CDU, CSU überhaupt keinen inneren Kompass hat, ob sie tatsächlich auf das erneuerbare Zeitalter setzt. Deswegen bin ich froh, dass wir in der Ampel es durchaus geschafft haben, hier im Bereich der Erneuerbaren wirklich weiterzukommen. Ich glaube, das kann gar nicht hoch genug geschätzt werden. Und wir sehen jetzt bei den Projektionsdaten auch gemäß Klimaschutzgesetz, dass wir immer weiter wegkommen von Kohle, weil eben der Ausbau der Erneuerbaren allmählich anspringt. Dazu haben, glaube ich, Gesetze beigetragen, die wir in der Ampel beschlossen haben. Ich sage mal die Novelle des Erneuerbaren Energiengesetzes, wo wir den Ausbau ins überragende öffentliche Interesse gestellt haben. Das heißt, alle Rechtsgüter wie Denkmalschutz etc. müssen zurücktreten. Das ist ein ganz wichtiges Signal in den Ausbau und an die Behörden vor allen Dingen. Wir haben mit dem Wind-auf-Land-Gesetz etwas geschaffen, was in der Großen Koalition undenkbar gewesen wäre, also die Länder auch zu verpflichten, Ausbau im Hinblick auf Ausbauquoten 2030 etc. vorzusehen. Klar, das sind erstmal Pläne, das sind Ausweisungen, das ist noch nicht die Realisierung des Baus, aber wir sehen auch da kommt einiges voran. Wir haben dann jetzt das große Thema gehabt, Solarpaket, und Stefan, da sitze ich jetzt gerade dran mit Grünen und FDP, wo wir beispielsweise darum Entbürokratisierung ringen, aber auch die Frage Solarkraftwerke, Balkonkraftwerke etc., weil wir ja sehen, und du hast es eingangs gesagt, die Partizipation, den Mehrwert zu heben, auch für Mieterinnen und Mieter beispielsweise, sind Dinge, die jetzt auf die Tagesordnung gehören. Ich mache keinen Hehl daraus, dass in der Großen Koalition vieles nicht gegangen ist, und hier jetzt in der Ampel natürlich die Meinungen teilweise auch dann im Detail sehr weit auseinandergehen. Insbesondere immer die Frage, wie viel Förderung muss es sein, wie viel Ordnungsrecht muss es sein. Und wir sehen und wissen das ja auch aus den letzten Jahren. Die FDP ist auch immer wieder, sage ich mal, am Schlingern, wenn es zum Beispiel darum geht, wie halten wir es mit Atomkraft. Ich dachte, diese Messe sei gesungen. Wir haben den Versuch gesehen, im vergangenen Jahr dieses Thema wieder hochzuziehen. Und wir haben nach Fukushima bzw. davor, als die schwarz-gelbe Koalition damals die Laufzeitverlängerung beschlossen hat, gesehen, wie der erneuerbare Anteil eingebrochen ist. Und diese Rechtsunsicherheit, die ist latent meines Erachtens auch weitergegeben. Ich bin froh, dass die FDP sich an den Koalitionsvertrag halten musste, sodass sie die Laufzeitverlängerung nicht beschlossen hat. Wir hätten sonst eine Mehrheit im Bundestag für eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke gehabt. Das muss man einfach immer wieder betonen. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir mal locker ins erneuerbare Zeitalter gehen. Deswegen hoffe ich, dass wir jetzt in Kürze das Solarpaket verabschieden. Damit ist auch die Frage verbunden, wo wird eigentlich was produziert? Stichwort Resilienz. Und wir sehen eben, dass gerade auch bei Wind und bei Solarproduktion die Musik in China spielt. Deswegen ist es auch hier eine Aufgabe, diese Frage mit zu diskutieren. Und da sitzen wir jetzt gerade dran.
Ja, da wünsche ich also jetzt dann schon mal viel Erfolg, ohne zu wissen, was da rauskommt. Also du hast jetzt schon angedeutet, dass du siehst, dass es jetzt in der Ampel einfacher ist, obwohl er jetzt damit drei Parteien verhandeln müsst, als es vorher bei der Großen Koalition war. Also du siehst jetzt, da frage ich nochmal explizit nach, du denkst, ihr kommt da jetzt wirklich weiter? Also wenn wir die Ergebnisse angucken, bei dem Solarausbau ist es ja ganz eindeutig so, da gibt es jetzt wirklich großen Erfolg. Den Bereich, wo ich beruflich ein bisschen stärker involviert bin, Windenergie, da hakt es so ein bisschen mehr, obwohl es Fortschritt mittlerweile auch gibt. Aber deine Einschätzung ist, jetzt geht mehr als noch vor 2, 3 Jahren.
Ja, also ich glaube, auf alle Fälle in der Großen Koalition war das alles sehr, sehr zäh. Ich sag mal, wir hatten den sogenannten Altmaier-Deckel beim Solarausbau, den wir nicht heben konnten. Wir haben viele Jahre über die Frage von Windabstand gesprochen. Da ging es eigentlich eher der CDU darum, die bayerischen Verhinderungsregeln auf ganz Deutschland zu übertragen. Das waren ganz schwierige, teilweise nächtelange Verhandlungen, was wir dann allerdings abwehren konnten. Aber es war eher eine Abwehrschlacht, sage ich mal, als eine Perspektive schaffen für das erneuerbare Zeitalter. Und das ist in der Ampel meines Erachtens wirklich völlig anders. Auch wenn ich sage, da hapert es an der einen oder anderen Stelle, eben beispielsweise, weil die FDP, das sieht man ja, das weiß man auch, Stichwort Verbrennerfrage in Brüssel, aber auch die Fragen, wie gehen wir beispielsweise mit dem Thema Atom um. Aber wie gesagt, die Novelle zum Erneuerbaren Energiengesetz mit diesem überragenden öffentlichen Interesse, das Wind-auf-Land-Gesetz, auch die ersten Beschleunigungsverfahren, EU-Notfallverordnung und, die zeigen mir, dass wir da auf einem guten Weg sind. Allerdings, das will ich überhaupt nicht verhehlen, ich finde die bürokratischen Hemmnisse immer noch zu hoch. Und wir müssen gerade, was das Thema zum Beispiel, wenn ich Windausbau mache, welche Unterlagen muss ich noch vorlegen? Teilweise sind die Verhinderungsplanungen noch zu massiv. Und deswegen wünsche ich mir in dem Rahmen Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung in diesem Jahr, ich glaube, faktisch ist das nur noch dieses Jahr, wo das möglich ist, weil wir dann wieder auf den Wahlkampf zusteuern, noch deutliche Impulse. Das setzt allerdings auch eine Debatte innerhalb der Grünen voraus, denn nach wie vor, und wir haben das auch in Teilen der SPD, nach wie vor ist die Frage Erneuerbare und Natur- und Umweltschutz immer noch nicht geklärt. Und da sind wir bei unangenehmen Themen, für die ich selbst auch mal die Berichterstattung hatte, zum Beispiel bei der Frage Klagebefugnis. Mir ist das immer noch zu zäh. Also wir haben den berühmten Fall, den ich immer wieder zitiere, in Lüneburg, wo der Blick auf eine alte Windmühle einen Windpark untersagt hat. Das haben wir jetzt geklärt, weil wir den Ausbau ins überragende öffentliche Interesse gestellt haben. Aber wenn man weiß, dass hier niemand aus Lüneburg geklagt hat, sondern ein Verein zur Denkmalpflege aus Karlsruhe, dann weiß man, welche Wahnsinnshemmnisse wir nach wie vor in Deutschland haben, wenn es um Genehmigung geht und auch Klageverfahren. Und deswegen müssen wir uns mit dem Thema Verbandsklagerecht, Präklusion, Klagebefugnis, wann muss ich was vorbringen, wer darf eigentlich bis wann klagen, welche Instanzen haben wir. Das sind wichtige Fragen meines Erachtens, um diese Jahrhundertaufgabe des Ausbaus der Erneuerbaren tatsächlich hinzubekommen. Und wenn überall der Rotmilan da wäre, wo er in Klageverfahren angesprochen wird, dann wäre er garantiert nicht mehr auf der roten Liste. Und das müssen wir uns auch, sage ich mal, als Progressive immer wieder fragen, ohne dass ich den Naturschutz gegen die Erneuerbaren ausspielen will. Aber das, was wir in der EU-Notfallverordnung teilweise an Verfahrenserleichterungen haben, das wünsche ich mir tatsächlich dann auch als Dauerzustand. Das bedeutet nicht, dass wir Naturschutz schleifen. Wir haben aber Flächen in Deutschland, die sich einfach absolut gut für die Erneuerbaren eignen. Da müssen andere Rechtsgüter meines Erachtens zurückstehen. Und auf der anderen Seite haben wir Flächen, die sehr, 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 sehr wertvoll sind für Naturschutz und Umwelt. Da können wir dann diesem Rechtsgut eine höhere Priorität einräumen. Also diese Gedanken der sogenannten Go-To-Areas, das halte ich jedenfalls für zielführend und da müssen wir weiter dran sitzen und ich hoffe, dass uns da auch was gelingt.
Wir haben ja auch so einen ähnlichen absurden Fall hier, gerade wo ich sitze sozusagen in Bonn auf halbem Weg zwischen dem Siebengebirge und dem UNESCO-Weltkulturerbe in Brühl, das ein sehr schönes Schloss ist, wo man kaum die Möglichkeit hat, das sind dann Abstand mindestens 30 Kilometer, diese Sichtachse soll angeblich, und das ist immer noch, war gerade die Rechtsauffassung der Bezirksregierung, stören, dass dazwischen Kilometer entfernt, mehrere Kilometer von dem Schloss entfernt ein Windpark hinkommen soll. Da merkt man an solchen Stellen dann auch ganz konkret im eigenen Umfeld, also irgendwie, da hakt es noch an einigen Stellen. Ich würde aber ganz gern noch mal ein bisschen grundsätzlich mit dir auch sprechen. Und zwar, das Thema ist ja auch jetzt Partizipation, sozusagen die positive Seite der Energiewende. Es ist ja eigentlich, da werden wir uns beide einig sein, völlig klar, dass fast alle Menschen profitieren werden von der Energiewende hin zu den erneuerbaren Energien. Wir haben auch sehr hohe Zustimmungsquoten, selbst bei dem Gebäudeenergiegesetz, als gefragt wurde, sind Sie einverstanden, dass 65% erneuerbare Energien genutzt werden sollen, war die Mehrheit dafür. Eine andere Umfrage zur gleichen Zeit sagte aber, gegen das Verbot von Öl- und Gasheizungen sind wir schon. So, also eigentlich ist es ja so, dass Energiewende positiv ist, und dennoch gibt es sehr viele Widerstände. Die kommen ist teilweise aus der Bürokratie, hast du das auch angesprochen. Die kommen dann auch tatsächlich, glaube ich, auch noch aus der alten fossilen Energiewirtschaft, alte Strukturen. Wie schätzt du das ein? Und was siehst du da am wichtigsten, dass man dagegen tut? Dass sozusagen dieser positive Aspekt dann auch zum Tragen kommt, weil das würde euch ja auch unterstützen, ne, wenn ihr konkrete Entscheidungen trefft.
Ja, ich glaube, also das sind natürlich sehr, sehr entscheidende Fragestellungen und die beschäftigen mich jetzt auch seit vielen, vielen Jahren, denn das Problem ist, dass abstrakt eine hohe Zustimmungsquote zum Klimaschutz und auch zu erneuerbaren Energien besteht. Aber dann, wenn es konkret wird und wenn es den Einzelnen betrifft, dann sind doch große Herausforderungen zu schultern. Das sehen wir beispielsweise darin, dass wir die beiden Sektoren im Rahmen des Klimaschutzgesetzes, Gebäude und Verkehr, immer noch nicht da haben, wo wir sie eigentlich haben müssten, weil es eben daran liegt, dass gerade in diesen beiden Sektoren die Betroffenheit von ganz vielen Bürgerinnen und Bürgern einfach gegeben ist. Gibt dir auch recht, du hast es eben gesagt, das Gebäudeenergiegesetz, das sogenannte Heizungsgesetz, abstrakt hohe Zustimmungswerte. Aber der Bild-Zeitung und anderen ist es gelungen, über Monate eine Kampagne zu fahren, wonach funktionierende Heizungen rausgerissen werden und dann unbezahlbare eingebaut werden. Und ich erlebe das fast jeden Abend, weil ich jetzt viele Veranstaltungen in Deutschland zu diesem Thema mache. Dieser Gedanke und die Angst, die damit verbunden ist, ist fest noch in den Leuten drin. Und deswegen muss man, glaube ich, auch ganz stark immer wieder die Wege aufzeigen, wie man dann Brücken baut. Denn viele Leute haben erstmal Angst vor dem Ungewissen. Und dann kommen Schilderungen wie die Abschaltung der Atomkraftwerke würden Blackouts bringen und, und. Deswegen glaube ich, gibt es elementare Dinge, die wir beachten müssen als Politik. Das erste ist meines Erachtens, um Akzeptanz herzustellen, die Beteiligung vor Ort. Das heißt, wir haben gerade auch in ländlichen Regionen häufig den Eindruck, wir müssen hier die Windräder dulden für die Städter in der Stadt, die dann mit grünem Strom hausieren gehen, aber die Belastungen liegen bei uns. Ich merke das jedenfalls bei mir auch in der Region Hannover, wo wir einen Bürgermeister hatten, der sehr früh schon mit Windkraftausbau sich beschäftigt hat und ganz bewusst auch durch dementsprechende Organisationsstrukturen seine Gemeinde daran partizipieren lassen hat. Und er konnte darlegen, was eben vor Ort an Wertschöpfung geblieben ist. Das ist eine ganz, ganz hohe Form der Akzeptanz, wo ich mir auch wünschen würde, dass wir da noch mehr ermöglichen. Das ist im Moment mit der FDP nicht einfach, aber ich glaube, es ist ein Schlüssel. Das heißt auch in diesem Zusammenhang, dass ich merke, und deswegen sind mir Mieterinnen und Mieter beispielsweise so wichtig, nicht jeder hat sein Einfamilienhaus und kann dort frei schalten und frei walten, dass ich partizipieren kann, auch wenn ich kein Eigentum habe. Das ist ja der Gedanke von Hermann Scheer und anderen immer wieder gewesen, die gesagt haben, die Dezentralisierung hat eben auch ein enormes Potenzial an Beteiligung. Erstens organisatorischer Beteiligung, indem ich mich zusammenschließen kann in Energiegenossenschaften und, und. Und auf der anderen Seite partizipiere ich auch von sauberem Strom. Also ich verringere Abhängigkeiten. Und damit bin ich beim zweiten Punkt. Ich glaube, das war bei dem russischen Angriffskrieg, als er begonnen hat, eine hohe Sensibilität, die teilweise auch noch nachwirkt, aber ich merke, sie ist ein bisschen gesunken wieder, dass wir die Abhängigkeiten von Staaten, mit denen wir eigentlich wenig gemein haben, wenn es um kulturelle beziehungsweise auch die Frage von Menschenrechten angeht, aber trotzdem eine Abhängigkeit haben, weil wir dort fossile Energie beziehen oder bezogen haben, dass die Erneuerbaren auch ein großer Schritt sein können zur Resilienz, zur Unabhängigkeit. Das bedeutet nicht, dass ich davon ausgehe, dass unser Energiesystem nur national gedacht werden muss und kann, aber dass wir durchaus Allianzen auf dieser Welt bekommen, wo wir das erneuerbare Zeitalter auch nutzen können, politisch, sage ich mal, Abhängigkeiten zu anderen Staaten zu beseitigen, die eigentlich es mit unseren Werten jedenfalls nicht genau nehmen, beziehungsweise dementsprechend auch nicht handeln. Das sind für mich zwei sehr, sehr wichtige Punkte in diesem Zusammenhang. Und allerdings muss man dann eben auch sagen, dass damit ein hohes Maß verbunden ist, was die staatliche Leistungsfähigkeit angeht. Das ist für mich der dritte Schlüssel, der die Grundvoraussetzung ist. Also wir brauchen eine neue Infrastruktur im Mobilitätsbereich, aber beispielsweise auch im Leitungsausbau. Und das werde ich nicht alles über Umlageverfahren machen können. Stichwort Netzentgelte. Wir sehen jetzt, dass eigentlich die Erzeugungskosten der Erneuerbaren unschlagbar günstig sind, dass die Stromrechnung, die Energierechnung aber nicht das abbilden, weil wir eben andere Dinge dort wieder draufschlagen und die Leute den Eindruck haben, was ja auch richtig ist, auch die Unternehmen im Übrigen, dass die Energiepreise in Deutschland weitaus höher sind als in anderen Staaten. Der französische Konzern schlägt nie die Kosten, die jetzt im Bereich Atom beispielsweise anfallen, auf die Stromrechnung oder Energierechnungen der Bevölkerung um. Wir machen das augenblicklich. Und das halte ich für eine ganz, ganz große Herausforderung für nächste Regierungen. Ich befürchte, wir kriegen es im Moment nicht hin, in der Ampelkoalition mit der FDP beispielsweise etwas Adäquates abzubilden, wie so etwas wie ein Sondervermögen, was wir bei Bundeswehr machen, dass wir das in die Infrastruktur der Zukunft auch mitstecken. Dann könnten wir viele dieser Umlageverfahren vermeiden. Und das Gleiche gilt eben auch für die Förderung. Du hast eben das Heizungsgesetz, das Gebäudeenergiegesetz angesprochen. Wenn wir dort nicht eine adäquate Förderung aufgestellt haben, hätten, das haben wir jetzt Gott sei Dank. Aber wenn wir das sozusagen nur dem Markt überlassen würden, dann würden Leute überfordert mit dem Umstieg überfordert sein. Und dann kriegen wir genau die sozialen Unwuchten. Das heißt, das erneuerbare Zeitalter bedarf auch einem starken, handlungsfähigen Staat, der auch in der Lage ist, zu investieren und zu fördern.
Ja, wollen wir gleich nochmal darauf eingehen. Ich fand das auch sehr interessant, was du gerade sagtest, also wie wichtig auch diese aktive Beteiligung ist. Da gab es jetzt ein paar interessante Fälle, ne? Es gab in der Nähe von Altötting einen Bürgerentscheid, da war ein auswärtiger Investor, da haben die Leute, wahrscheinlich subjektiv gesagt, haben wir nichts davon, sind wir dagegen. Gab aber relativ zeitgleich in Edwilden Bürgerentscheid, der sogar von der Initiative von der Lokalen, die einen Windpark bauen will, initiiert wurde. Das heißt, da hat dann sogar die Bürgerschaft dafür gesorgt, dass das dann ein Bürgerentscheid angenommen wurde. Und es gab auch in Bayern einen Fall, wo sie jetzt für einen Bürgerwindpark innerhalb von 2 Stunden 6 Millionen Euro per Crowdfunding zusammengebracht haben. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Ich weiß, du warst auch kürzlich, habe ich dann sozialen Medien entnommen, in Saarbeck, das ist ja auch im nördlichen Teil unseres Landes so ein Bereich, wo das sehr, sehr gut funktioniert. Vielleicht kannst du da noch irgendwie 2, 3 Sätze sagen, wie kann man denn solche, sagen wir, Bürgerenergiemodelle stärker unterstützen? Und dann haben wir ja noch einen anderen Bereich. Du sagtest, es gibt auch Leute, die vielleicht sich daran nicht beteiligen können. Also da muss man vielleicht mehr gucken, wie kann man mit günstigen Strompreisen dafür sorgen, dass halt auch die vielleicht gar nichts haben, um irgendwie auch Mitglied in der Genossenschaft, ist ja teilweise nur für, kann man ja teilweise für wenige 100 € Mitglied werden, aber manche können sich auch das nicht leisten. Wie sieht es in dem Bereich beispielsweise auch Energy Sharing aus? Aber vielleicht erst nochmal das Thema, wie können solche lokalen Betreibermodelle gestärkt werden? Da waren ja die Ausschreibungen schon ein großer Rückschlag auch.
Ja, ich glaube, dass wir auch dort wieder zu Modellen kommen müssen, die beispielsweise die Genossenschaften wirklich auch attraktiver machen. Da muss man aber auch wieder eben sehen, da sind die Meinungen in der Ampelkoalition wirklich hoch unterschiedlich. Und daran hapert es einfach. Wir haben einen Partner mit der FDP, der alles marktgetrieben sieht. Also jede Form von organisatorischer Absicherung, Förderung wird kritisch gesehen. Bis hin auch zur Förderung beispielsweise Resilienzunternehmen, die sich hier in Deutschland niederlassen. Da wird eben sehr, sehr marktliberal argumentiert. Und das macht diese ganzen Formen, sage ich mal, auch von Genossenschaften, auch das Thema Energy Sharing ist in dieser Richtung immer wieder eine große Frage, die ich hoffe, dass wir sie weiter klären können. Aber am Ende sind dogmatische, große Unterschiede in dieser Ampelkoalition einfach spürbar. Das muss man immer wieder in solchen Runden auch sagen, weil das gehört einfach zur Realität dazu. Ich meine, und du hast Saarbeck angesprochen, ich habe jetzt inzwischen in den letzten Monaten so viele gute Beispiele, sowohl was den Ausbau der Erneuerbaren und Saarbeck lebt ja davon, was ich total spannend finde, natürlich eine überschaubare Bevölkerungseinwohnerzahl und viel Fläche, die sie zur Verfügung haben auf einem ehemaligen Militärgelände. Aber das Spannende auch an solchen Projekten ist, dass sie nicht auf eine erneuerbare Energiequelle setzen, sondern integrativ eben von der Frage der Erzeugung, also Solar, aber auch das Thema Biomasse, das Thema Wind, das Thema Kreislaufwirtschaft, alles integrativ denken mit dem Bildungsaspekt, also hohe Aufklärung auch gegenüber den Bildungseinrichtungen und der Bevölkerung. Und verbunden, und das merkt man eben mit einer kommunalen Steuerung. Ich glaube, ganz viel hängt eben an den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, die diesen Impuls dann mit ihrer Verwaltung setzen. Natürlich vorausgesetzt, du hast einen Rat auch im Hintergrund, der das Ganze unterstützt. Aber das sind die Beispiele, die, glaube ich, auch gerade über die kommunalen Spitzenverbände immer wieder gespielt werden müssen. Es geht, wo man sagt, hier können dann Bürger, auch die, die beispielsweise in einer Mietwohnung wohnen, zum Beispiel partizipieren, indem sie Anteile an Erneuerbaren erwerben. Natürlich auch in dem Rahmen, wie sie es nun gerade können. Aber es ist nochmal eine ganz, ganz andere Herangehensweise, wenn ich mich mit dem Projekt identifizieren kann, als wenn ein anonymer Investor dort mal kurz einfällt und die Wertschöpfung einstreicht. Da glaube ich jedenfalls, ist noch viel, viel, viel zu heben, gerade auch wenn es eben um die Wertschöpfung vor Ort geht, weil das hatten wir im fossilen Zeitalter ja nie. Wir hatten zwar irgendwie Aktionäre, Anteilseigner, vielleicht, aber dazu gehörte erstens nicht die große Masse und die waren auch sehr zentriert. Wir hatten viele Oligopole, die dort europaweit teilweise ja agieren und agierten. Das haben wir jetzt auf einer ganz anderen Möglichkeit im Bereich des erneuerbaren Zeitalters. Das gilt im Übrigen auch für den Bereich Wärme. Wir haben Kommunen in Deutschland, die im Bereich kommunaler Wärmeplanung ganz, ganz weit schon sind und die auch hier wiederum bis hin zu einzelnen Stadtvierteln auch Bürgerbeteiligung machen, um die Energie der Zukunft auch zum Beispiel in Beteiligungsformaten abzusichern. Ich habe tolle Beispiele in Bayern kennengelernt, wo es um Hackschnitzel etc. geht, wo Bürgerinnen und Bürger die Frage, schließe ich mich an oder nicht, und dann auch mit der entsprechenden Preisgestaltung votiert haben und wo Verwaltungschefs tatsächlich so etwas organisiert haben. Großen Strich runter. Ich glaube, dass wir in diesem Bereich der Partizipation und der Wertschöpfung noch eine Menge machen können. Ich muss allerdings sagen, nach den Debatten der letzten Monate, dass an vielen Stellen wir in der Ampel dort auch an Grenzen stoßen, weil die Grundsätze der Ideologie, sage ich mal, wie was Politik, was Staat leisten soll, durchaus sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt sind.
Das, glaube ich, hast du jetzt schon sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Also auch wenn es besser läuft als mit der Großen Koalition. Aber dennoch auch eine persönliche Frage an der Stelle. Es gibt ja jetzt immer mehr Bundesländer, die Bürgerenergiegesetze beschließen. Nordrhein-Westfalen beispielsweise war jetzt, glaube ich, das letzte Land. Es gibt in einigen anderen Ländern auch. Da wird immer noch, auch in der Branche, weiß ich, über den Sinn diskutiert. Aber es gibt jetzt auch Vorschläge, sowas auf Bundesebene zu machen. Auch wiederum gibt es sicherlich Vor- und Nachteile dafür. Habt ihr da schon drüber nachgedacht? Ist das was, was du persönlich für eine Möglichkeit ansiehst, dass man sowas auch bundesweit regelt, also wie eine Beteiligung vor Ort stattfinden sollte? Oder in Nordrhein-Westfalen ist es eigentlich ein interessantes Modell, weil da sagt man, man hat verschiedene Optionen, unter denen man wählen kann.
Das wäre der
Wie schätzt
Punkt.
du das ein?
Ja, also erstens finde ich das absolut einen ganz wichtigen Mosaikstein, weil er auch in die Philosophie passt, die ich jetzt hier versucht habe zu skizzieren. Also die Partizipation möglichst breit aufzustellen, auch vielen Leuten, unabhängig, wie viel sie selbst investieren können, wie sie leben, aber sie daran teilhaben zu lassen, und damit steigt einfach auch die Bereitschaft in der Bevölkerung, sich auf Erneuerbare einzulassen, auch Quellen zu dulden, die möglicherweise erstmal das Landschaftsbild verändern. Das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, sowohl in der Erzeugung wie aber auch in der Frage beispielsweise, wie halten wir es mit Speicherung, also mit unseren Systemen, wo wir kleine Ortschaften beispielsweise haben, die Wind speichern in normalen Wasserspeichern. Es gibt tolle Projekte, wo Bürgerinnen daran beteiligt sind und wo damit auch Identifikation geschaffen wird. Das Spannende oder das, was meines Erachtens zwischen Bund und Ländern und der kommunalen Ebene immer beachtet werden muss: Wir haben hier an einigen Stellen jetzt, wenn es zum Beispiel die Beteiligung an Windkraftanlagen gibt, da haben wir bundesgesetzliche Regeln. Vor allen Dingen, weil es hier auch dann teilweise immer darum geht, zum Beispiel Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern freizustellen von Straftatbeständen, wenn sie beispielsweise über Beteiligungen verhandeln. Da waren teilweise aberwitzige Fallkonstellationen in Deutschland vorhanden. Da haben wir bestimmte gesetzgeberische Klarstellungen auf Bundesebene getroffen. Aber das Entscheidende ist für mich jedenfalls nicht, das Modell auf Bundesebene vorzuschreiben, sondern einen Rahmen zu setzen und möglicherweise auch über Best Practice dann Kommunen miteinander in den Austausch treten zu lassen. Weil ich glaube, die Gegebenheiten vor Ort sind sehr, sehr unterschiedlich. Und wir dürfen nicht durch eine Vorfestlegung auf Bundesebene Modelle, die vor Ort vielleicht absolut reüssieren, die dürfen wir nicht kaputt machen durch diese Vorgaben. Und insofern wäre ich eher für ein sehr breit aufgestelltes Portfolio. Aber Möglichkeiten, die wir auf Bundesebene noch deutlicher eröffnen, das schließt im Übrigen auch Förderprogramme ein, um solche Modelle beratend zum Beispiel zu initiieren, beziehungsweise auch zu flankieren.
Und wenn man dann Möglichkeiten schafft, dann entlastet das nicht auch so ein bisschen jetzt den Bundeshaushalt sozusagen potenziell, weil wir haben ja auch diesen Podcast ein bisschen unter die Frage gestellt, Bundesverfassungsgericht hat euch als Gesetzgeber ganz viel Spielräume genommen, ist weniger Geld jetzt da. Es ist eigentlich eine gute Möglichkeit, wenn die Leute selbst machen können, dann muss man ja sozusagen mit dem weniger Geld, das man hat, könnte man dann vielleicht ja auch sehr gute Ergebnisse erzielen, ne?
Überhaupt keine Frage, wobei wir eben, glaube ich jedenfalls, zwei Dinge diesbezüglich berücksichtigen müssen. Wir werden immer noch ein Energiesystem der Zukunft brauchen, was die Allgemeinheit im Blick hat. Das heißt, wir werden auch Versorgungsquellen haben müssen, beispielsweise die die Industrie absichern. Und wir werden aufpassen müssen, dass die Infrastruktur durchaus immer die Allgemeinheit im Blick hat. Also wenn ich jetzt nur davon ausgehe, ich mache kleine, autarke Einheiten, dann wäre mir das zu wenig. Ich weiß, dass es teilweise diese Philosophie gibt, die da sehr, sehr ausgeprägt ist und sagt, das andere interessiert mich nicht. Ich habe jetzt mein Haus, ich bin mehr oder weniger autark und warum soll ich mich an dieser und dieser Infrastrukturmaßnahme beteiligen? Da würde ich schon sehr stark, und die Debatte werden wir bekommen, beispielsweise auch im Thema Anschluss- und Benutzerzwang im Bereich der Wärmeversorgung, wenn es um die beispielsweise Verlegung neuer Leitungen geht. Das haben wir bundesgesetzlich nicht geregelt, weil wir es nicht regeln können, weil die Kommunen damit betraut sein müssen über ihr Satzungsrecht und im Zweifel die Länder das adressieren müssen. Aber die Frage zwischen, sage ich mal, Individualität und Allgemeinheit oder sowas wie Daseinsvorsorge, das muss auch im Energiesystem der Zukunft immer wieder angesprochen werden. Und da bin ich dann schon jemand, der den Solidargedanken auch ganz nach oben stellt. Ich weiß, dass das alles nicht trivial ist. Wir haben in Niedersachsen seit Jahren jetzt eine Debatte um die Frage der kommunalen Straßenausbaubeiträge, wo immer mehr Kommunen sagen, das schaffen wir ab und wir legen das über die Grundsteuer dann um. Ich habe da so meine Zweifel an einigen Stellen, weil das sehr, sehr stark dann wieder auf Mieterinnen und Mieter geht. Also am Ende müssen wir schon die Frage stellen, wie kriegen wir dieses Energiesystem der Zukunft finanziert? Und einen Satz oder ein paar möchte ich dann zum Verfassungsgericht auch nochmal sagen. Ich denke und will da keine Gerichtsschelte machen, wenn die Verfassung so ausgelegt ist und wird durch das höchste deutsche Gericht, dann habe ich das zu akzeptieren. Ich will aber darauf hinweisen, dass das eine der Entscheidungen gewesen ist, wo ich als Abgeordneter mich auf meine Gewissensfreiheit berufen habe und dieser Schuldenbremse nicht zugestimmt habe, auch gegen meine Fraktion damals, weil ich es für absurd gehalten habe, dass wir uns dermaßen als Staat strangulieren. Und ich hätte mir gewünscht, habe meine Dissertation über das Verhältnis zwischen Gesetz, Gesetzgeber und Richteramt geschrieben, deswegen kenne ich diese Thematik. Ich hätte mir gewünscht, dass das Verfassungsgericht seine zwei maßgeblichen Entscheidungen nebeneinander legt, nämlich einmal die zur Schuldenbremse und die zum Klimaschutz. Und dass wir praktisch keine Investitionen machen dürfen, die Folgekosten vermeiden, da hätte ich mir zumindestens ein Zusatz gewünscht, dass das Verfassungsgericht dem Gesetzgeber auch mal ein paar Wege aufweist. Man kann sagen, nein, ist nicht seine Aufgabe. Aber wir haben im Moment eine absurde Situation eigentlich, weil wir investieren müssen. Und damit sind wir dann wieder bei dem, was wir vorher besprochen haben. Die Infrastruktur der Zukunft fällt nicht vom Himmel. Sie muss finanziert werden. Natürlich kann ich das über Fonds, wenngleich ich immer der Auffassung bin, bestimmte Dinge, gerade in der Daseinsvorsorge und Infrastruktur, kann der Staat besser. Warum muss ich Unternehmen beteiligen mit Rendite versprechen, wenn ich es als Staat auch machen kann, zu plus minus null, sage ich mal. Aber auch da gibt es nicht schwarz und weiß. Man kann da Mischformen haben. Aber das ist auch eine offene politische Frage, die in den nächsten Monaten geklärt werden muss, glaube ich, weil wir uns nicht leisten können, jetzt 2, 3 Jahre hier gerade in diesem Bereich die Investitionen zu vernachlässigen.
Also ich bin ja juristischer Laie als Politikwissenschaftler, ne? Da kann man natürlich auch immer mitreden, aber ich habe mich an der Stelle auch gewundert, also wie du gerade sagst, dass man ein sehr deutliches Urteil zum Klimaschutz gehört hat. Und ich habe mich dann gefragt, ob man denn innerhalb des Gerichts überhaupt nicht überlegt hat, wie das Ganze dann in Relation steht. Ich würde gerne nochmal, allerdings, du hast jetzt sehr stark auch, du hast mehrfach sehr stark betont, dass das Thema Gemeinwohl. Ich glaube, es gibt auch sehr viele, gerade in der Bürgerenergiebewegung, denen das Thema sehr wichtig ist, also Gemeinwohlorientierung der Energiewende. Dann kommen wir auch ein bisschen näher wieder zur Beantwortung der Ausgangsfrage, wie gestaltet man Energiewende gerechter, wenn das stärker oder weniger stark profitorientiert ist. Vielleicht aber dann an der Stelle nochmal ein paar grundsätzliche Fragen auch zur SPD. Du bist ja Parteipolitiker und zwar an sehr exponierter Stelle. Nun kamen aus der SPD ganz wichtige in der Vergangenheit Initiativen. Person, du hast Hermann Scheer selber genannt, der ja nicht nur in Deutschland, weltweit auch seine Ideen nach wie vor wirken, wo es ja auch immer darum ging. Nun wird aber immer noch, das stelle ich fest, auch in Teilen der Klimabewegung so ein bisschen die SPD kritisch, misstrauisch beäugt. Gab ja auch in der Vergangenheit, glaube ich, auch teils Mühe, weil es halt auch Leute gab, die vor allem mit dem Thema Kohle sehr stark Sorgen um Arbeitsplätze hatten. Ich persönlich habe den Eindruck, nachdem seit dem Kohlekompromiss sind da auch innerhalb der SPD Konflikte sozusagen befriedet beigelegt. Es gibt jetzt auch sogar mehrere Gruppen, klimagerecht, das Klimaforum, die jetzt ausdrücklich sich einsetzen. Aber wie würdest du jetzt die Situation innerhalb der SPD beschreiben? Gibt es da noch größere sozusagen auch Auseinandersetzungen auch mal, die man noch benennen sollte auch? Oder meine Wahrnehmung ist jetzt, ist da eigentlich die Richtung noch relativ klar?
Also ich würde auch sagen, die Richtung ist klar, aber wir sind eben, und da bin ich auch stolz drauf, dass wir ganz häufig in diesen Fragen des Klimaschutzes, der Energiepolitik, der Zukunft, des Strukturwandels auch die Debatten in der Partei führen, wie wir sie eigentlich auch in der Gesellschaft haben. Und das merke ich ja in den letzten Jahren immer schärfer, dass die Polarisierung, ja oder nein, schwarz oder weiß, gut oder böse, zunimmt. Und so wird Gesellschaft nicht funktionieren. Das ist im Übrigen, glaube ich, auch etwas, was die Grünen im Moment in den letzten 2 Jahren in der Ampel mit durchmachen. In dem Moment, wo ich Verantwortung trage, in dem Moment, wo ich entscheiden muss, wo ich empathisch auch auf andere zugehen muss, wo ich Kompromisse schließen muss, geht dieses Schemata nicht. Und die SPD hat, finde ich, immer wieder auch zum Beispiel dieses große Spannungsfeld Wirtschaft, Umwelt, Energie auch leidenschaftlich diskutiert. Teilweise aus meiner Sicht zu antiquiert. Ich weiß, dass ich mich mit Sigmar Gabriel leidenschaftlich streiten konnte, weil er häufig den Gegensatz aufgemacht hat zwischen guter Umwelt- und Energiepolitik und Arbeitsplätze. Da waren zum Beispiel auch Betriebsräte der Automobilindustrie vor 15 Jahren. Das waren unangenehme Debatten. Das hat sich deutlich verändert. Aber die Philosophie, am Verbrenner zu halten, festzuhalten, war noch lange Zeit ausgeprägt, mit der Folge, dass wir ja jetzt sehen, wie die Märkte in China sich entwickeln und welche Schwierigkeiten auch da sind, was im Übrigen jetzt wieder auch enorme Herausforderungen hat für Belegschaften. Da haben die Gewerkschaften sehr stark auch zu kämpfen, weil der Populismus der AfD dort, so in etwa, wenn wir hier auf der Insel weiter den Verbrenner hätten, wäre das völlig egal, was um uns herum passiert. Das sind schwierige Herausforderungen, wo wir vielleicht dann sofort für uns sagen, natürlich wird die Elektromobilität die Zukunft sein. Aber wenn wir es hier sagen, ist es noch überhaupt nicht Konsens in der Gesellschaft. Und deswegen meine ich, dass die SPD, ich sag mal, rot-grüner Atomausstieg 2000, erneuerbare Energiengesetz, da sind viele, viele Dinge, die mit einem SPD-Kanzler beziehungsweise unter SPD-Regierung passiert sind. Und ich bin auch total froh, das war eine Initiative ja von Stefan Weil und mir auch, dass wir zum Beispiel den Kohleausstieg vorbereitet haben mit der Kohlekommission. Ich halte das für ganz zentral und das ist der ursozialdemokratische Weg, glaube ich, der Solidarität, der Empathie, dass man sagt, wir müssen an einen Tisch kommen. Und dieser Tisch wird ein Ergebnis haben müssen oder man sagt eben, wir können es nicht. Aber wenn dieses Ergebnis da ist, besteht es aus einem Kompromiss. Niemand wird sich durchsetzen können zu 100%. Und es saßen die Gewerkschaften am Tisch. Es saß Greenpeace mit am Tisch. Es war Potsdam, das Klimafolgeninstitut, am Tisch. Es war Wissenschaft am Tisch. Und alle haben, und das merkte man, ich durfte ja als beratendes Mitglied dort die ganzen Sitzungen dabei sein, man merkte, welche Gräben erst da waren und wie man dann aber gesagt hat, man kann auch aufeinander zugehen. Und daraus ist dann ein Weg skizziert und beschrieben worden, der, als er dann wieder öffentlich wurde, natürlich in diesen einzelnen Sektoren beziehungsweise Verbänden wieder gesagt hat, das ist ein fauler Kompromiss, der reicht nicht und, und. Aber das ist nicht gesellschaftliche Realität. Und dieser Weg, aufeinander zuzugehen und dann was Belastbares auch in gegenseitiger Wertschätzung zu beschreiben, das ist meines Erachtens der einzige Weg, wie Transformation, man darf ja eigentlich überhaupt nicht diesen Begriff, diesen sperrigen Begriff, aber wie das erneuerbare Zeitalter, wie Klimaschutz, wie die Energiewende funktionieren kann. Da bin ich fest von überzeugt. Und wenn man jetzt die aktuelle Diskussion sieht, finde ich es auch richtig, dass die Sozialdemokratie sagt, wir können jetzt auf der einen Seite, wie es heute passiert, können wir froh sein, dass Einhaltung der Klimaziele 2030 wieder wahrscheinlicher wird. Die Projektionsdaten des Umweltbundesamtes, die heute veröffentlicht wurden, gehen in die Richtung. Aber wir müssen auch beachten, dass zum Beispiel ein Anteil ist, der mit Industrie und zurückgehender Industrie zusammenhängt, wo wir kein Interesse daran haben können, meines Erachtens, dass Deutschland wichtige Wirtschaftszweige verliert, wo ich in der Gaspreiskommission durchaus von Wissenschaftlern und auch von meiner speziellen Freundin in Anführungsstrichen Veronika Grimm immer wieder gehört habe, eine der Wirtschaftsweisen, dann ist das so. Dann wandert die Stahlindustrie eben in die USA oder nach Asien. Davon habe ich ehrlicherweise gar nichts. Und da habe ich eine ganz, ganz andere Auffassung und denke, wir müssen dann, und da bin ich dann auch wieder bei den Rahmenbedingungen, die der Staat bietet, wir müssen dann die nachhaltige Stahlproduktion auch als Rahmen, als Gesellschaft, als Staat garantieren, damit wir diese Industrie hier halten. Das unterscheidet uns zu einigen, die in der Klimapolitik ganz massiv unterwegs sind. Und da sage ich eben, da ist das Ja, aber ein realistisches und aus meiner Sicht ein zielführendes, als da mit dem Kopf durch die Wand zu gehen.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, sehr wichtige Aussagen, anstatt die Leute vom Kopf zu stoßen und zu verschrecken, was ja in der Kommunikation bei dem nicht nur durch die politische Kommunikation, sondern von außen, Springer hast du ja schon genannt, entstanden ist, dass die Diskussion muss so stattfinden, dass die meisten Menschen merken, sie werden auch ihre Bedürfnisse werden berücksichtigt. Ja, die Zeit vergeht sehr schnell und das ist ein sehr spannendes Gespräch. Ich würde dich gerne zum Abschluss, würde ich dir gerne eine beziehungsweise zwei Fragen stellen. Du hast schon gesagt, die Legislaturperiode neigt sich aus deiner Sicht schon dem Ende entgegen. Es ist nicht mehr allzu viel zu tun. Also, was ist aus deiner Sicht noch ganz wichtig, was jetzt passieren muss? Und wenn du dann für die nächste Regierung jetzt schon einen Wunsch frei hättest, was würdest du dann sagen, ist ein großes Projekt, ein konkretes Projekt, das du dann in der nächsten Legislatur für die nächste Regierung vorschlagen würdest?
Also ich sitze ja jetzt gerade am Solarpaket und ich wünsche mir wirklich, ich habe es eingangs schon gesagt, dass wir beim Thema Planung und Genehmigungsbeschleunigung wirklich in der Ampel noch weiterkommen, dass wir auch die Kultur, die in den Verwaltungen teilweise vorherrscht, lieber nicht zu entscheiden oder sehr vorsichtig zu sein, dass wir dort mehr auch bundesgesetzlich Rahmen schaffen, die auch eine Fehlerkultur ermöglichen. Lieber mal eine Entscheidung für etwas zu treffen, als verängstigt zu sein und es nicht zu machen. Daran hapert aus meiner Sicht sehr, sehr viel, gerade wenn es um die Infrastruktur und den Ausbau des Neuen geht. Das muss uns, finde ich, jetzt noch gelingen. Das sind einige Vorschläge unterwegs, die mir noch nicht reichen. Aber ich hoffe, dass wir da noch absolut weitergehen. Und dann müssen wir für die nächste Periode, es gibt ganz, ganz viele Dinge, aber einen will ich mir dann, weil ich nicht schwurbeln will, dann durchaus aussuchen. Ich bin sehr froh, dass wir in dieser Ampel wirklich den Gebäudesektor das erste Mal richtig gut angegangen sind. Also wir haben das nie in den großen Koalitionen geschafft, davor will ich gar nicht reden. Wir haben jetzt durch die Frage von kommunaler Wärmeplanung eine Dynamik, die wir in den nächsten Monaten und Jahren erleben werden, dass der Gebäudesektor, der Wärmesektor wirklich jetzt adressiert wird und da wird was passieren. Da bin ich mir ganz sicher, um die Klimaschutzziele in diesem Bereich zu halten bzw. einzuhalten. Was wir nicht bis jetzt richtig geschafft haben, ist der Mobilitätssektor. Und der Mobilitätssektor, der genauso viel Sprengstoff, sage ich mal, gesellschaftspolitischer Art beinhaltet, muss aber in den nächsten 4 Jahren adressiert werden. Und da wünsche ich mir, und natürlich bin ich da auch sehr schnell wieder beim Thema Infrastruktur der Zukunft. Das 49-Euro-Ticket war ein erster wichtiger Schritt, aber zum Beispiel die Einstampfung der Umweltprämie im Bereich Elektromobilität, die Frage von Infrastruktur der Zukunft, ist überhaupt noch nicht ausreichend abgebildet worden. Einbeziehend die Frage zum Beispiel, wie besteuern wir was, also gerade bei den Neuwagen. Das kann, finde ich, nach wie vor nicht sein, dass es immer höher, immer weiter, immer größer, immer ineffizienter ist. Und deswegen finde ich, muss die nächste Koalition sich mit diesem Thema beschäftigen. In dieser, glaube ich, schaffen wir das in dieser Konstellation augenblicklich nicht mehr. Dazu müsste dann neu verhandelt werden. Ich will nicht mehr in die große Koalition. Das habe ich, glaube ich, sehr deutlich gemacht. Und insofern müssen wir dann im Zweifel diesen Sektor uns nochmal vornehmen, in welcher Konstellation auch immer.
Ja, das wäre eigentlich Anlass für viele nochmal Nachfragen und viele neue Themen. Verkehrsbereich ganz, ganz wichtig, ganz sicher. Da sollten wir uns vielleicht dann nochmal treffen und dann nochmal einen eigenen Podcast dazu machen. Aber ich glaube, das war wirklich ein sehr guter Ausblick, was uns erwartet jetzt noch in dieser Legislatur. Da hast du jetzt auf jeden Fall den direkten Einfluss auch noch. Ich hoffe dann auch, dass die Möglichkeit besteht, das, was du angedeutet hast, für die nächste Regierung das auch umzusetzen. Lieber Matthias, ganz herzlichen Dank. Das waren sehr gute Einblicke, sehr gutes Gespräch. Ich wünsche dir, ich wünsche auch dieser Koalition insgesamt jetzt noch viel Erfolg für die nächsten Tage und für die verbleibende Zeit. Bedanke mich für deine Zeit und bedanke mich auch beim Publikum.
Stefan, ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank. Und damit verabschiede ich mich für heute wieder und werde den nächsten Gast wieder wie gewohnt über meine sozialen Medienkanäle bekannt geben. Tschüss und auf Wiederhören.